Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Ich finde es genial, dass das so nahe in der Stadt ist. Ja, wirklich ein wildes Tier, das hier mitten in der Stadt hauset und absolut klarkommt mit diesen Gegebenheiten hier, mit diesen Tausenden von Leuten, die es täglich sieht, wahrscheinlich. Und dass das irgendwie, ja, wir bringen das schon zu funktionieren, dass hier der Biber und der Mensch miteinander können ziehen im Tele.
Wer den Podcast regelmässig hört, weiss, dass ich schon im August eine Episode zum Biber veröffentlicht habe. In der geht es ganz allgemein um den Biber in der Schweiz. In deren Episode jetzt wird ich aber über ein Beispiel berichten, wie eine ganze Biberfamilie mitten in der Stadt wohnt. Ich habe ein scheinbar gutes Beispiel gefunden in Aarau im Telli. Telli ist unter Stadtplanerinnen und Architekten bestens bekannt. In den 70er und bis in die 90er Jahre hat man im Nordosten von Aarau in der Flussebene von der Aare eine grosse Wohnsiedlung gebaut. Dortmal ist die Schweiz in einer Hochkonjunktur gewesen, ist 1973 in die Ölkrise geschlittert, aber die Stadt Aarau hat wachsen und zwar ausserhalb von der alten Kern- und Gartenstadt. Als ich mit dem Bus zum Treffpunkt mit dem Christian Tessini fahre, komme ich durch eine grosse Einkaufsstrasse. Vom Bus aus sehe ich grosse, langgezogene Wohnblöcke. Ich gehe mit dem Christian Tessini auf einen von denen zu und wir kommen über ein kleines Brückli. Der lange Riegel vor uns ist eingerüstet und wird saniert. Man hört darum während allen Aufnahmen von dieser Episode, hier wird geschafft, mit grossen Geräten und mit viel zusätzlichem Verkehr. Herr Tessini, was sind wir hier? Also ich sehe, hier ist ein gigantisches Wohngebäude, das eingerüstet ist. Was ist das genau?
Das ist das Quartier Telli von der Stadt Aarau, wo 5'000 Leute zusammenleben auf relativ kleinem Raum. Und hier hinten, im Rücken von uns, verläuft der Sengelbach, wo vom Stadtbach Aarau her dann da schlussendlich in die Aare hineinfließt.
Der Christian Tessini ist Fachspezialist Jagd und Fischerei. Er kümmert sich beim Kanton Aarau um den Biber und er macht sogenanntes Wildtiermanagement. Was das genau heisst, darüber erzählt er in deren Episode. Haben Sie schon mal Bewohner von hier kennengelernt?
Nur einen Teil kennen. Also einen Teil, nein. Ein paar. Bei so vielen Leuten. Ja. Einfach Leute, die ich zu tun hatte, jetzt hier wegen dem Biber und dem Sengelbach natürlich, die sich hier auch auskennen, die man fragen kann. Zu den Gegebenheiten hier, die man selber nicht kennt, ist das schon wertvoll.
Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen im Thema drin. Was sagen denn die Leute über den Biber? Sind sie zufrieden, dass der da ist?
Scheinbar ist es so halb-halb, was die Beliebtheit des Biber anbelangt. Jeder, der hier wohnt, bewegt sich wahrscheinlich am Sengelbach, auch da oben, wo das Einkaufszentrum gerade in der Nähe ist, und hat irgendwie Kontakt mit dem Tier oder hat es vielleicht sogar schon mal gesehen und denkt sich dann so seine Sachen. Die einen sehen es mehr als Gefahr, Bedrohung, weil das Wasser höher ist, weil Brücken eingestaut sind, und andere freuen sich ab den Veränderungen von der Natur, die stattfindet, und finden, das ist eher eine Bereicherung.
Was sieht man denn konkret im Sinn von der Tätigkeit vom Biber?
Am besten stehen wir auf die Brücke, weil dann sieht man es ganz gut. Wenn man da links und rechts vom Bach schaut, sehen wir ganz einen Haufen Bäume, die den Stamm im Wasser haben. Die Bäume, die hier wachsen, also der grösste Teil davon, hätte das eigentlich nicht, weil er gerne mit dem klarkommt, die Baumarten. Und das ist das Resultat von einem Damm, den die Biber errichtet haben, weiter bachabwärts. Wo da jetzt der Bereich einstellt, das fließt kaum mehr. Ein bisschen schon noch, aber im Normalfall würde es ein bisschen mehr ziehen. Und das ist eine Veränderung, die stattfindet. Die Bäume, die nicht klarkommen mit dem höheren Wasserstand, werden irgendwann eingehen dran. die werden vertrocknen, obwohl sie im Wasser stehen. Damit das Landschaftsbild als Bild von dem Gewässer und seinem Ufergehölz ja, mehr oder weniger nachhaltig verändern.
Ich habe gehört, das ist meistens ein temporärer Prozess. Manchmal verändert sich die Landschaft und dann verändert sie sich weiter und weiter und weiter durch den Biber. Kann man das hier auch sehen? Hat es so verschiedene Bauphasen gegeben vom Biber?
Ja, am Anfang sieht man natürlich nur kleine Sachen. Nacktspuren an Bäumen, an dünneren Sträuchern. Das ist das Erste. Nachher vielleicht fällt mal ein Baum um ins Wasser rein. Der wird dann drinnen gefressen oder das Holz genutzt, für Damm zu bauen. Und das gibt dann schon die ersten Veränderungen. Teilweise bildet sich dann hinter den Bäumen, die reingefallen sind, Inseln, wo dann der Bachlauf selber verändert oder sogar umlenkt. Eine Weile später wird es dann auch Bauten geben, also Dämme. Und da oben sehen wir auch den Biberbau, wo da das Kraut durch. Das ist dort die Zunge, wo so die Erdezunge, wo im Bach hineinläuft. Das ist der Biberbau, der untere Teil. Und wenn wir vielleicht nachher später von hinten her schauen, dann sieht man dann auch einen rechten aufgeschichteten ja, Äste und Hölzer, die zu einer Burg dann gebaut und gebaut worden sind.
Wie viele Biber wohnen denn da?
Ja, man sagt einfach eine Familie. Das sind nicht immer gleich viele Tiere. Aber eine Familie, zwei ältere Tiere mit ihren Jungen, die hier lebt. Jetzt schon ein paar Jahre. Das auch weiterhin noch machen wird. In diesem Revier hier, wo der Sengelbach umfasst und wahrscheinlich auch noch einen Teil der Aare weiter unten, wird die Familie verteidigt gegenüber anderen Bibern. Also da wird es nicht plötzlich einfach hunderte von diesen Biber geben, wie man es vielleicht von Ratten kennt, die sich da riesig vermehren. Der Biber ist in diesem Revier daheim und tut es verteidigen und somit hat einfach die Familie besitzt das quasi so und nimmt das für sich in Anspruch.
Und wenn man aber jetzt nicht viel von Biber versteht, oder, dann würde man vielleicht gar nicht merken, was da los ist.
Ja, man würde einfach merken, dass das Wasser steht und nicht fließt und man würde merken, dass das Wasser höher ist als früher noch. Das ist augenfällig. Und auch, dass die Vegetation sich verändert. Oder dass gewisse Bäume absterben, gewisse Umkeit sind, dann nimmt man es wahr. Und das ist wahrscheinlich auch einer der grösseren Unterschiede vom Biber zu anderen Arten. Man nimmt den wahr durch die Spuren, die er hinterlässt. Bei gewissen Arten kann man mit Glück einen Fußabdruck erkennen. Von einem Huf oder von einer Pfote. Aber beim Biber sieht man ganze Bäume, die umgekehrt sind, Bäche, die nicht mehr dort verlaufen, wo sie mal gewesen sind. Also schon ein bisschen Landschaftsbild verändern und darum auch auffälliger. Obwohl man es dir selber vielleicht gar nie sieht.
Die Leute, die sie schon mit ihnen zu tun haben, was sagen denn die ihnen? Beklagen sie sich, weil sie sagen, es sieht grusig aus hier, hat Mucken oder weiss ich was? Oder finden sie, wollen sie einfach mal wissen, was sie gedenken, hier zu machen?
Also das ist sicher einmal das Erste, wo man wissen möchte. Was passiert da weiterhin? Lässt man das jetzt einfach so sein? Es ist dann eher so die Angst, die mitspricht. Oder lässt man da den Biber freien Lauf? Kann er sich da quasi austoben? Die, die eher denken, ja, es wäre doch eigentlich schön, wenn man diesen wilden Tieren auch mit in der Stadt ihren Platz lässt. Aber man hört viel, eben entweder Ängste raus, von Sachen, die nicht mehr funktionieren, zum Beispiel die Brücke unten dran, wo das Holz gebaut ist, wo im Wasser drin steht, das Holz, das verfault, wenn es nass ist, die geht kaputt, dann kann man nicht mehr drüber laufen, dann ist die beste Verbindung quasi wie gekappt, das ist eine Sorge, die oben ist. Dann gibt es weiter unten noch Schrebergärten, wo der Biber ab und zu Gemüse holt oder anders. Die finden es auch nicht so super, wenn der Biber das macht. Die kann man dann auch beruhigen und sagen, man kann einen Zaun machen, elektrisch oder halt sonst irgendwie abhaken, dass der nicht mehr dazukommt. Das kann man relativ einfach lösen, dann so Konflikt. Aber andere dann wiederum weniger. Das meiste sind Stockwerkeigentümerschaften, die von Verwaltungen gemanagt werden. Und mit denen sind wir natürlich am regsten im Kontakt. Ja, halt, Siedlungsentwässerung ist ein Thema. Das Dachwasser.
Was heisst das genau, Siedlungsentwässerung?
Dachwasser, das von diesen Gebäuden unter anderem in Sengelbach in das Gewässer eingeleitet wird. Und wenn die Röhren, die sieht man zum Teil gerne nicht mehr, weil die unter Wasser einmünden. Und dann kann das Wasser wie nicht mehr richtig ablaufen. Und dann kann es sein, dass es da halt Überschwemmungen gibt. Oder die Tiefgaragen einfahrten, wir können vielleicht nachher schnell hier runter schauen. sieht da zwar nichts, aber ist eine Angst um das Wasser, wenn es viel regnet und Hochwasser hat, plötzlich rausläuft und dann in die Tiefgarage rein. Und da stehen Dutzende von Autos. Also da ist eine Einfahrt und gerade dort durch Abbau. Also es sind so Ängste, die natürlich berechtigt sind, auch ein Stück weit. Das Gewässer hier hat man künstlich angelegt und hat dort garantiert nicht an Biber gedacht. Und der kommt jetzt einfach da, fragt niemand und gestaltet das komplett um. Und vom einen Tag auf den anderen löst das irgendwelche Fragen aus und Konflikte, die entstehen, die wir von der Jagdverwaltung dann zu lösen daran interessiert sind. Zusammen mit den Betroffenen.
Ja, genau. Es sind ja mehr zum Teil vielleicht sogar als Ängste. Es sind gewisse berechtigte Risiken, die da sich die Leute eigentlich schon einmal ein bisschen wegnehmen und überlegen, was heisst das denn genau? Kann man denn Lösungen finden?
Ja, Lösungen sind immer schwierig zu finden. Im Zusammenhang mit dem Biber. Es ist nie klar. Man kann nicht sagen, Schubladen auf, da ist das Problem, da lösen wir so, wie sonst immer auch. Das geht eigentlich nie. Man muss die Situation immer vor Ort anschauen und schauen, wie kann man es vielleicht schnell lösen, damit man einen drohenden Schaden unmittelbar kann abwenden kann. Die Situationen gibt's. Und dann eine langfristige Optik einnehmen, um versuchen, auch den Aufwand, das Problem zu lösen, zu minimieren. Oder jetzt, wenn ein Biberdamm besteht, dann kann die Lösung sein, den Biberdamm zu entfernen, damit das Wasser wieder runtergeht. Aber in der Regel ist es so, dass der Biber hat den Damm gemacht aus irgendeinem Grund und er wird ihn wieder machen. Und dann kann man permanent den Biberdamm rausnehmen. Das ist ein riesen Aufwand, wenn man das dann über mehrere Jahre machen muss und das zusammenrechnet. Das ist dann vielleicht auch nicht so eine super Lösung für die das machen müssen. Und dann gibt es halt Bestrebungen zu schauen, wie kann man das anders lösen. Aber in so eingegängten Verhältnissen, zumindest in der Siedlung, wird es halt immer schwieriger als auf der grünen Wiese. Irgendwo außerhalb von der Siedlung ist es sicher ringer.
Aber ich denke, da hat man jetzt wie so sehr eindeutige Umgestaltung sozusagen von der mehrmaligen Flüsse, oder? Wenn Sie jetzt so mit den Personen da und den Eigentümern vor allem reden, sind die hässig? Oder sind sie kompromissbereit?
Ja, da haben wir fast nicht zu entscheiden, ob jetzt der darf da sein oder nicht. Der kommt einfach. Und er darf das auch. Er muss niemanden fragen. Das Jagdrecht sagt auch, dass der das darf. Sie dürfen sich ihre Lebensräume selber besiedeln. Und grundsätzlich dürfen sie auch nicht daran stören. Die Frage stellt sich wie nicht. Es stellt sich nur die Frage, wie leben wir in Zukunft mit dem zusammen hier an diesem Standort. Das muss nicht ewig so sein. Vielleicht stirbt ein älterer Teil oder beide oder sie werden alt und gehen. Oder dann ist das vielleicht temporär mal vorbei. Aber es wird sicher auch wieder kommen. Und die Eigentümerschaften, die sind sehr bestrebt, da irgendeine Lösung zu finden. Also sie stellen sich sicher nicht quer oder irgendwie, sondern sie helfen mit, so gut sie können. Das ist natürlich für sie recht weit weg, der Konflikt mit den anderen Sachen, die sonst noch mit so grossen Gebäuden zusammenhängen. Also so eine Sanierung zum Beispiel, da steht viel weiter vorne. Also jetzt da die Biberfamilie vor der Haustür. Das ist sicher auch so. Sie wollen auch immer ihre Eigentümerschaft informieren, also die Stockwerkeigentümer, über den aktuellen Stand. Da können sie auch immer nachfragen. Also das ist schon so, dass man da will etwas machen. Und auch das Verständnis ist rum, dass man nicht einfach irgendetwas machen kann, weil es eine geschützte Art ist, wo gewisse rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten sind.
Also im Gesetz sind nicht nur Biber geschützt, oder, sondern auch ihre Bauten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass dann eigentlich eine von der Hauptfähigkeiten, dass ja wahrscheinlich von einer Fachperson wie Ihnen ist, dass sie mit Mediation betreiben.
Ja, da ist das Wildtiermanagement. Tönt immer so, als ob man da mit Tieren zusammenarbeitet, aber das ist eigentlich fast nie der Fall. Sondern es ist eine Arbeit mit Menschen in erster Linie. Wo man mit Leuten, die sich betroffen fühlen oder betroffen sind von einem Tier, zu tun hat und mit denen probiert, irgendwie Lösungen zu finden. Zum Teil ist es sehr eine abwehrende Haltung, wo es dann schwierig ist, eine Lösung zu finden. Aber zum Teil ist auch Wohlwollen rum, um können so gerne noch etwas mehr zu machen, als nur gerade das Nötigste. Und das ist dann umso schöner.
Hat sich das in den Jahren verändert? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir in der letzten Zeit, auch wegen Corona, viel mehr darauf achten, dass unsere Umgebung gesund ist. Und, weil wir haben ja auch nicht über der, aus dieser Umgebung gross raus können, oder? Also darum hat man dann plötzlich auch das Gefühl bekommen, es schauen wir zu dem, was wir haben. Und haben Sie den Eindruck gehabt, dass, oder schon einmal erlebt, dass die Leute wirklich dort die Biber sind, gehen stören?
Glaube ich nicht da. Also sonst wäre es nicht da. Also die kommen absolut klar mit diesen Verhältnissen da. Und da haben wir 24/7 Betrieb. 365 Tage im Jahr. Da ist immer etwas los. Und sie sind auch sichtbar am Tag. Also, wenn man mit Leuten redet, viele haben schon Biber gesehen da. Und das ist nicht, das ist nur erklärbar, dass sich die da quasi an den Betrieb gewöhnt haben und darum auch eine Tagaktivität zeigen. Wie es für sie eigentlich normal wäre, für die Biber. Der ist vom Mensch in die Nacht verdrängt worden, grossenteils. Und da ist vielleicht durch Gewöhnung, durchs, ja, wenn da immer Menschen immer sich da aufhalten, an dem Standort, auf den Brücken, auf den Weg und nie quasi die Biber bedrängen, dann wird das wie normal. Die ist nicht mehr als Gefahr wahrgenommen von der Biber. Das sieht man auch im Nationalpark zum Beispiel, wo sich die Leute streng an den Weg halten müssen und so die Tiere viel erlebbarer werden, weil sie wissen, vom Weg geht gerne jemand weg, wir müssen keine Angst haben und geschossen wird auch nicht. Und dann ist es viel, sind sie viel zutraulicher. Jetzt kommt da ein Tier.
Das ist eine Ratte. Die sind aber nicht gerade unbedingt in Konkurrenz mit den Biber, oder?
Nein, nur schon aufgrund von der Größe und des Nahrungsspektrums und überhaupt. Der Biber als reine Vegetarier die Ratten doch auch anders zu sich nimmt.
Also die Biber werden sehr wahrscheinlich so lange da bleiben, wie das für sie eine lebbare Situation ist. Wenn sie da drin die nötige Sicherheit haben, Wasserstand ist das eine, der Mensch ist für das andere, genügend Nahrung haben. Das ist vielleicht einer der Vorteile des Biber. Er kann nicht gut angefüttert werden, wie zum Beispiel Vögel oder Igel, weil sie ein bisschen andere Sachen essen, als die Menschen ihnen würden futtern, oder?
Sie essen schon Äpfel und Mais und Zuckerrüben. Man kann sie schon futtern. Okay. Also an Ort, wo man sie fängt, kann man sie auch fangen mit Ködern, sprich mit Futter. Also das funktioniert schon. Man kann sie schon, man kann sie auch mästen. Sozusagen, wenn man ihnen da Zuckerrüben und Rüebli und Maiskölben anlegen, dann würden sie die sofort nehmen. Das ist energiereich. Energiereicher, vor allem im Winter dann, wenn es nur Rinden zu knabbern gibt, dann umso mehr. Wo ja praktisch keine Energie trägt, die Nahrung.
Das ist eine von der goldenen Regeln, die man, glaube ich, den Leuten wieder mitgeben muss. Man sollte eigentlich Wildtiere grundsätzlich nicht anfüttern, oder?
Nein, grundsätzlich nicht. Meiner Meinung nach sollte man es auch verbieten, dass man Wildtiere anfüttert. In gewissen Kantonen ist es auch im Jagdgesetz so festgestellt, dass Wildtiere nicht gefüttert werden. Meistens gibt es eine Ausnahme mit den Vogelhäuschen. Das kann man den Leuten irgendwie nicht komplett wegnehmen. Aber grundsätzlich, das Füttern ist wirklich zu unterlassen. Also es verursacht mehr Probleme, als dass den Tieren, die dort vielleicht temporär eben nur etwas zu fressen bekommen, das nützt.
Auf der Weg ein bisschen weiter runter Richtung Aare. Der Christian Tessini will mir den Biberdamm zeigen, der das ganze Wasser nach oben staut. Wir laufen an einer Böschung entlang, die wilder aussieht, als was man sonst in einer Stadt erwarten würde. Und wir kommen noch an mehr von diesen riesigen Hochhäusern oder Regeln vorbei. Der Christian Tessini weiss darüber zu berichten.
Die Hochhäuser, ich weiss nicht einmal, wann sie gebaut worden sind. Als sie gebaut worden sind, hat man der Eigentümerschaft eigentlich auferlegt. So, weil man gewusst hat, da tut man so viele Leute auf so engem Raum zusammen, dass man die soziale Komponente irgendwie berücksichtigt hat und gesagt hat, jeder hat eine Auflage, irgendwie Kleintierzoo, Aussenräume, Spielplätze, Minigolfanlage, verschiedene Sachen, die den Leuten dann helfen, quasi auf dem engen Raum zusammenzuleben, hat man schon dort mal installiert. Und darum gilt das heute, glaube ich, recht weit rum. Also so Fahrzeuge, Objekt oder Projekt zum fürs verdichtete Bauen.
Und mit drin in dem sozusagen Fortschritt, einem fast schon urbanen Projekt, haben wir da eine unordentliche Zone verursacht durch die Bauernfamilie. Mhm. Einzelne Bäume habe ich gesehen, die sie schützen.
Da sieht man die frische Spuren auf der anderen Seite vom Bach. Die hellen Steckli. Die hat er frisch angenagt. Aha, da, so, da auch. Das Feld hat der Mensch zwar, aber der Biber ist sicher gleich drauf haben und hat da ein bisschen Rinden abgekaffelt.
Also was man da gesehen ist ein Baum, der so ein bisschen im Boden liegt. Der ist irgendwie mal abgesackt worden. Und jetzt sieht man an dem...
Abgesackt, ja.
Und dann in Stückchen zerlegt worden und dort ist die Rinde jetzt zum Teil abgenackt, oder?
Mhm, ja. Und das muss ganz frisch sein.
Und was
also
sehen
frisch,
Sie
da? Wenn es so hell ist und noch nicht trocken ganz. Also noch, der Baum hat ja noch teilweise geklebt. Also da sieht man, dass es abgelöscht ist, wo man da angenackt hat. Da auch sieht man, es sind grosse Zahnspuren. Da, breit. Ein halber Santi pro Zahn. Ungefähr. Das ist auch noch so eine Möglichkeit zum Feststellen, ob es Jungtiere und Erwachsene hat. Wenn man unterschiedlich grosse Spuren sieht man da jetzt nicht. Aber ist so eine Möglichkeit. Und halt mega einfach gegenüber von anderen Arten irgendetwas feststellen. Also da ist jetzt ganz sonnenklar, da ist der Biber daheim. Der kommt da vor. Und bei anderen Arten kann man da stundenlang nach Spuren im suchen.
Der schöne alte Baum hier, auch ein Pappel, da haben sie unten eingehackt, damit er nicht fällt.
Ja, das ist etwas, wo die Bewohner, wo vielleicht auch der Natur- und Vogelschutz Aarau oder Leute selber machen. Weil sie finden, hey, der Baum, das ist so ein schönes altes Exemplar, das soll er jetzt nicht nehmen. Aber das kommt nicht von der Verwaltung aus. Und es ist auch nicht ein Wildschaden in dem Sinn. Weil es ist nicht Wald da und es ist auch keine landwirtschaftliche Kultur. Und ein Nutztier ist es auch nicht. Dort redet man von Wildschäden. Und das da ist kein Wildschaden, da gibt es auch kein Geld dafür. Von Kanton und Bund. Da den Haag zu installieren. Also für Prävention sowieso nicht. Und auch nicht, weil es kein Wildschaden im jagdrechtlichen Sinn ist. Oder der andere Aspekt ist, ein Baum, der angefressen ist, der abstirbt, produziert auch abgestorbene Äste, die dann eher oben runterfallen. Und weil das hier ein Weg ist, gerade direkt, wo wir jetzt draufstehen und die Bäume so dicht daneben, ist das eine Gefahr. Und dementsprechend tut man teilweise die auch schützen, damit sie eben nicht absterben und nicht zur Gefahr werden. Und man hat auch teils Bäume gefällt, aus Sicherheitsgründen, wo schon abgestorben sind, wo schon ja, angefangen haben, krank zu werden. Die hat man zum Teil jetzt frühzeitig genutzt. Wenn man hier runterlaufen, sieht man so ein paar Stellen. Das ist jetzt der Biberdamm, der da den ganzen Stau verursacht. Er wird jetzt etwa einen Meter hoch sein, plus minus. Ja, und der ist schon lange an diesem Standort. Man hat auch schon probiert, zur Verhinderung von Schäden, auch im Herbst, wenn Laub kommt, wenn es noch höher aufstaut, hat man den Damm auch schon rausgenommen, um den Wasserstand abzusenken. Aber die Biber haben das fast sofort gerade wieder repariert oder neu gemacht. Das ist offenbar sehr wichtig da, dass da ein Biberdamm hat, für die Familie da.
Ja, es ist sehr wichtig, ein schönes Wasser ist stauen, oder? Und
ja.
Dann wäre der Eingang zu ihrem Biberbad dann plötzlich über Wasser.
Ja, der wäre nicht mehr unter Wasser. Und auch schwimmen ist dann schwieriger, weil der Wasserstand halt tief ist. Das ist der zweite Grund.
Also im Grunde sind sie so ein bisschen wie eine Feuerwehr, oder? Wenn da etwas passiert, dann kann man sie reparieren.
Ja, sie reagieren.
Nicht auf die ganze Garne, aber dafür nicht.
Nein, nein. Ja, Äst, Bäume, Schlamm, Stein, Laub zum Dichtmachen. Also je länger ein Biberdamm besteht, desto mehr landet es hinten drauf. Also Geschiebe und Sediment, die sich ablagern. Dann nimmt der Wasserstand wieder ab. Und dann fangen sie auch an, seitlich den Schlamm, die Ablagerungen ans Ufer rauf zu patschen. Das sieht man jetzt hier nicht. Aber an anderen, vor allem kleineren Gewässern, da haben sie ja genug Platz. Also geht es auch entsprechend ein bisschen länger.
Haben Sie, oder können Sie beobachten, dass jetzt, wir haben ja eigentlich, die Biber haben durch dieses Biotop kreiert. Können Sie beobachten, dass da eine Biodiversität zugenommen hat?
Wir haben uns so noch nicht können beobachten. Also man hat es auch nicht explizit angeschaut. Man müsste wie verschiedene Artengruppen durch Experten kartieren lassen, zum richtigen Zeitpunkt, um das feststellen können. Im besten Fall hat man das schon vor der Biberankunft gemacht, um auch Vergleichswert zu haben. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht. Wir machen das schon, also vom Kanton aus, aber jetzt nicht an so Ort, wo man ja, wo es halt zu viel Konflikt gibt, wo man die Situation unter Umständen muss wie kaputt machen und uns dann nicht länger bestehen lassen kann. Es macht für uns jetzt mehr Sinn, an Ort, wo der Biber wirklich die Zahl rauslassen kann, über längere Zeit, wo man dann auch Effekte feststellen kann. Weil die stellen sich nicht nach einem Jahr oder zwei ein, sondern eben wenn das dynamisch bleibt, wenn das immer wieder über die Zeit geändert wird vom Biber. Das ist das, was spannend ist. Dann für andere Arten.
Gibt es denn einen Ort im Kanton Aargau, wo der Biber dürfen anfangen, die Zahl rauslassen kann?
Ja, es gibt schon, der eine oder andere. Es gibt wenig. Aber das ist auch aufgrund von der Siedlungstätigkeit. Oder, ja, man hockt halt sehr nahe an diesen Gewässern. Es gibt praktisch keinen Bach im Aargau, der nicht einen Weg nebendran hat. Außer im Wald vielleicht. Aber außerhalb gibt es, ja, so ein Drittel von allen Bachläufen im Aargau hat mindestens auf einer Seite einen Weg. Und der ist sehr nahe am Bach.
Das heisst, der Biber ist immer irgendwie gestört?
Irgendetwas ist immer, wenn ein Biber irgendwo neu auftritt. Irgendetwas ist immer. An den Flüssen weniger. Dort ist der Platz ein bisschen vorhanden. Sie machen keine Dämme, weil ein Aare lässt sich nicht stauen mit so Schüttli. Dort gibt es weniger Konflikt, weil halt alles ein bisschen grösser ist. Und der Biber langt es, wenn er einfach irgendwo ins Ufer reingraben kann. Und das merkt man nicht einmal. Vielleicht, wenn es gerade einen Weg hat, der unterhöhlt wird, dann schon, dann gibt es schon auch Konflikte. Aber in der Regel ist es an den Flüssen weniger schlimm. Aber dort ist halt die Auswirkung auf die Biodiversität kleiner. Das ist schaffen, weil er es halt auch nicht so fest verändert. Spannend sind die kleinen Bäche.
Was macht denn der Biber anders, wenn er sich so richtig austoben kann, als jetzt hier?
Man kann das Zeug halt sein lassen. Man kann einen Damm über 10 Jahre lassen. Und das Einzige, was der Damm beeinträchtigt, ist das Hochwasser, das genug gross ist, um ihn wegschwemmen. Aber bis dort dann bleibt es eigentlich gleich. Und nach dem Hochwasser, wenn der Damm weg ist, ist eine Schlammwüste, wo dann langsam trocken fällt und wieder eine andere Vegetation Lebensraum bietet. Und das ist dann so ein Wechselspiel. Und das ist das, wo halt Biodiversität am stärksten fördert. Dynamik und die Habitatsvielfalt auf kleinem Raum. Das ist das, was ausmacht. Und das kann nur entstehen, wenn man über längere Zeit die Tiere machen kann.
Jetzt haben Sie eine Ahnung. Sie haben jedes Jahr Kinder, wo die Jungen angegangen sind. Die sind ja dann irgendwann nicht mehr da, oder?
Mhm.
Wissen Sie, wo die Biber hier vom Delftaweg angegangen sind?
Kein Blassen. Also, die werden irgendwo in die Aare abwandern. Darauf können sie nicht. Der Sengelbach ist nachher mehr oder weniger durchgehend eingetolt. Und nachher in der Stadt ist es, also es ist alles betoniert und mit Stein. Also dort ist wirklich kein Biberlebensraum mehr. Und da unten kommt gerade die Aare. Also die werden sich hier runter müssen bewegen. Und dann schauen, dass sie nicht von anderen Biber wieder vertrieben werden oder sogar angegriffen, weil die nächste Familie kommt ziemlich schnell durch auf und durch ab. Es ist sehr schwierig für einen Abkömmling aus dem Sengelbach irgendwie selber etwas zu finden, ohne dass er auf der Reise irgendwie umkommt. Es ist Harzbrot, wenn man da jetzt muss einen neuen Platz suchen.
Also ich habe gehört, dass man ein Jahr, Anfang des nächsten Jahres, eine Biberzählung macht in der Schweiz.
Mhm, ist geplant, ja.
Und das sind doch so unterdessen, glaube ich, schon schätzungsweise etwa 4000 Exemplare in der Schweiz, in der ganzen Schweiz.
Mhm.
Also ein paar überleben, vielleicht ist das Wachstum der Biber in der Schweiz nicht wahnsinnig steil, oder? Aber ein paar gelingt es immer wieder, eine Burg zu bauen.
Ja, die Steilzeit ist wahrscheinlich jetzt fertig, wo das Wachstum wirklich stark zunimmt. Jetzt sind wir mehr so in der Abflachungs-Normalisierungsphase. Also sicher im Aargau. Da hat es jetzt nicht mehr unendlich viel Platz. Es gibt noch ein paar kleinere Gewässer, wo sie könnten besiedeln könnten. Aber die grösseren Bäche in den Tälern und die Flüsse, die sind komplett und durchgehend besiedelt, mit einer Ausnahme Zure. Zure, die hier unten in die Aare mündet und dann bis in den Zempacher See hochgeht. Dort gibt es noch nicht viel wieder, also im Aargauer Teil.
Aber irgendjemand klingt das für mich noch beruhigend, oder? Man kann ja wie sagen, es gibt eine Koexistenz zwischen Biber und Menschen, aber es ist ein begrenztes Wachstum noch möglich. Aber Koexistenz pendelt sich irgendjemand auf einem gewissen Niveau ein, so dass die Tiere überleben.
Ja, ich gehe jetzt auch davon aus. Also wenn wir unseren Job gut machen, sowieso. Wenn man das irgendwie ein bisschen im Griff hat und nicht immer zu Ungunsten vom Biber muss entscheiden, wenn man ihn auch mal ein bisschen sein lassen kann oder vielleicht temporär sein lassen und nur man im äußersten Notfall muss eingreifen, so Sachen, das hilft sicher. Und er braucht ja nicht viel, eigentlich. Dunkt es mir jetzt. So ein Sengelbach da langt dem, da ist nicht links und rechts das Naturparadies. Das Gewässer hier langt dem. Da sind sie jetzt schon genug lang und können die Familie ernähren mit den Gegebenheiten hier. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Man kann sie auch ein Stück weit plagen und das nicht unbedingt gerade wieder ausrotten. Also sind zum Teil halt so Befürchtungen, wo wir sind. Wenn man da dem ausreißt, dann geht da nicht gerade alles kaputt. Sondern es gibt Möglichkeiten auf allen Seiten.
Also man kann einerseits, eine Taktik ist, man lässt ihn in Ruhe und beobachtet einfach.
Das wäre meine Lieblingstaktik. Aber ja.
Und dann gibt es manchmal noch andere Taktiken, wo man leicht muss eingreifen, wenn zum Beispiel der Damm zu hoch wird, dann muss man wieder ein bisschen oben runterholen. Und es gibt schon auch noch so etwas wie aktiv schützen, oder?
Ja. Halt ein Stück weit ist das auch bedingt durch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Weil sie ja geschützt sind, die Bauten, sind sie auch unter dem, also im Prinzip der ganze Lebensraum, wo man da wie auch eine Interessenabwägung vornehmen, bevor man die Dämme entfernt oder Bauten wegnimmt. Also es muss immer irgendwie zuerst in eine Waagschale geschmissen werden, alle Betrachtungen. Und dann tut man entscheiden. Man kann das gerne nicht einfach so machen. Zum Teil ist es relativ klar oder sonnenklar, da muss ich dann drinnen lassen. Und zum Teil ist es bis zuletzt noch nicht klar, was jetzt eigentlich schlauer gewesen wäre. Ich habe gesagt, Lieblingstaktik sein lassen vorher. Das hat schon auch noch einen weiteren Grund. Also nicht, weil ich es schön finde, dass der Biber da wirken kann und man ihn sein lassen kann, sondern auch, wir merken jetzt vielfach, sobald man anfängt eingreifen, sobald man anfängt irgendwelche Veränderungen vorzunehmen und das Gefühl hat, man könne quasi einen Biber auch zuvor kommen oder ihn irgendwie lenken, dann ist das meistens, kommt irgendwo eine Retourkutsche. Und der Biber macht und reagiert irgendwie nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Und dann ist man die ganze Zeit und immer wieder dran am Basteln, an die Situation irgendwie aus Menschensicht im Griff zu behalten. Und da ist meistens.
Das Beispiel von so einer falschen Massnahme, die sie getroffen haben.
Ja, gerade da. Der Biberdamm, der erste, den es hatte, war recht weit oben. Also dort, wo wir am Anfang miteinander geredet haben. Und da hat man probiert, mit einem Rohr durch den Damm den Wasserstand zu regulieren. Dass, wenn er quasi auf den Damm aufschichtet mit noch mehr Holz, dass das Wasser einfach durch den Damm durchgeht, durch das Rohr. Und das hat er nicht akzeptiert. Er hat dann einfach weiter in dem, und nicht nur einen, unterhalb von dem Rohr trainierten Damm gemacht. Und gesagt, hey, nein, so nicht. Ich will jetzt hier einfach meinen Wasserstand und den machen wir mal nicht kaputt. Und auf das aber hat man dann probiert und gemacht und schlussendlich hat sich dann die Situation da eingestellt, mit dem Damm da. Und das ist offenbar da, wo gut ist. Und darum finde ich, je weniger, dass man da muss, an dem Damm etwas eingreifen, desto besser. Weil das scheint so eine gute Situation zu sein. Und wenn man da anfängt rummachen, dann wird es wieder irgendeine Reaktion geben, die man nicht wissen, die nicht absehbar ist. Wo dann vielleicht eben schlimmer ist als die so halbschlimme Situation vielleicht.
Aber was ich jetzt toll finde an diesem Damm ist, dass er doch an zwei Stellen das Wasser eigentlich durchlässt, oder? Da wird es nicht völlig aufstauen.
Es kann natürlich noch sein, dass da Leute etwas gemacht haben. Das darf man nie ausschliessen. Vor allem nicht da, wo es so viele Leute hat. Wo den Leuten vielleicht selber etwas... Also da ganz am linken Ufer, von uns aus gesehen rechts, sehen nicht nach gezielt vom Biber offen aus. Und es sieht mehr nach ein paar Stecken weg vom Mensch aus. Das gibt es immer wieder.
Ja, die Aufnahmen nur wenige Tage vor der Überschwemmung und der dicken, rissenden Flüsse im Sommer aufgenommen. Ich habe mich darum gefragt, ob das Wasser die Biberdämme mitgerissen hat. Das ist schon an ein paar Orten in der Schweiz passiert. Aber der Christian Tessini schreibt mir später dazu, dass die Biber am Sengelbach zum Glück kein Problem bekommen haben. Wir gehen noch mal ein Stück weiter zur Biberburg.
Gehen wir in dem Fall noch beim Biberbau?
Jetzt gehen wir nochmal, ja, ich würde schon sagen, ja.
Ruf, das bitte. Ist der Ruf. Da geht es dann aber in Dahren, oder?
Ja. Also es hat da schon noch mehr dem. Aber man sieht sie nicht mehr so gut. Und dort ist es, also zum Teil sieht es aus wie auf der anderen Seite vom Bau von dem Gestrüpp.
Und warum hat er das? Warum hat er das noch mehr dran gemacht?
Ah, dass er schwimmen kann. Von der Aare her bis zum Oberst. Und nicht muss laufen. Er legt so Nahrungsfloss an. Also so Stecken, die er dann meistens im Bereich vom Eingang von seiner Burg, Bau, anlegt. Insbesondere im Winter, wenn sie sich von Gehölz ernähren, fast ausschliesslich, dann sieht man das ab und zu. Einfach so als Vorsorge. Wenn jetzt das Gewässer würde zufrieren, wenn man nicht mehr schwimmen kann, wenn es gefährlich ist, dass die Nahrung mehr oder weniger nahe und genügend verfügbar ist. Und sie nehmen natürlich die Äste, transportieren jetzt nicht am Ufer nach, sondern schwimmend im Maul, ziehen sie zur Ufer oder ab. Das ist schon so zu sagen Flüsse, ja. Sie binden jetzt nicht zusammen. Da ist er. Also es ist alles aufgeschichtet. Da ist nicht, da hat nicht der Mensch hier runtergekippt. Die ganzen Äste hier. Und vorher ist es einfach so runtergegangen gerade. Mit einer riesen, das ist eine der grössten im Aargau, Burgen. Und effektiv auch eine Burg. So kennt man fast nie. Meistens machen sie einfach in die Uferböschung ein Loch und dann die Wohnhöhle dort rein. Und das ist nur... Eigentlich, wenn das Ufer flach ist, dann gibt es die aufgeschichteten Äste.
Okay, also sie machen Burgen, wenn sie wollen, eigentlich auch ihren Bau schützen.
Also ja, der Bau ist in der Burg drin. Also die Burg ist der Bau. Und das müssen sie machen, weil das Ufer flach ist. Dann können sie nicht einfach in die Böschung rein und dann dort in die Wohnhöhle rausgraben. Dann müssen sie wie der Körper, der die Wohnhöhle reinkommt, selber zuerst aufschichten. Und dann dort drin, dann die Wohnhöhle ist dann dort drin. Und die wird dann mit Schlamm und Erde und so ein bisschen abgedichtet. Laub drauf, Stein, das sieht alles ich tue alles Mögliche drauf. Immer laufend ein bisschen erneuern, sanieren.
Ich weiß, irgendwann finde ich das noch, wenn ich jetzt hier wohnen würde, würde ich sehr wahrscheinlich ab und zu können sagen, weisst du, ich wohne dort, wo der Biber auch noch wohnt. Also irgendwann habe ich so das Gefühl, das gibt dem Wohnraum und der erschlagenden Größe mit diesen 5000 Leuten, gibt das eine ganz, ganz spezifische Note, die sehr speziell ist.
Ich finde es genial, dass das so nahe in der Stadt ist. Ja, wirklich ein wildes Tier, das hier mitten in der Stadt hauset und absolut klarkommt mit diesen Gegebenheiten hier, mit diesen Tausenden von Leuten, die es täglich sieht, wahrscheinlich. Und dass das irgendwie, ja, wir bringen das schon zu funktionieren, dass hier der Biber und der Mensch miteinander können ziehen im Tele.
Das war wieder ein Erfolg von der Natur und Stadt gewesen. Und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christian Tessini recht herzlich für seine Zeit. Ende dieses Jahr, anfangs nächstes, findet in der Schweizer Biber-Volkszählung statt. Dann werden wir mehr wissen, ob das Hochwasser den Biber geschadet hat. Mehr Informationen dazu finden Sie auf meinem Blog. Und zum Schluss noch, alle, die wollen, können die Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.